Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und diesen Themen. Warum eine Vereinbarung zur Schifffahrt bei der UNO-Klimakonferenz ein wichtiger Schritt war. Wieso Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Wochenende ein Jahr Brandbrief zur Corona-Politik veröffentlicht haben. Und die große Frage, warum wir Menschen sind, wie wir sind. Oder genauer mit den Worten von Greta Thunberg.
Blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders.
Oder übersetzt, warum handelt der Mensch oft erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Bei der Klimakrise deutlich geworden, jetzt auch bei COP26 in Glasgow, aber ja auch in der Corona-Krise, wo ja auch vieles vorab bekannt war, dass es klug gewesen wäre, das zu machen. Und dann, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. An Vorwürfen dazu mangelt es nicht, wer wo wann versagt hat. Eher seltener sind Erklärungen, warum das bei uns Menschen so schlecht klappt. Darüber möchte ich mit der Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig sprechen. Sie beschäftigt sich mit den Themen Verhaltenspsychologie und Ökonomie. Und Frau Billig, warum ist das so? Warum fällt uns vorausschauendes Handeln generell so schwer?
Ja, da gibt's sehr spannende Erklärungen, zum Beispiel von dem niederländischen Evolutionspsychologen Mark van Vucht, der sagt, wir sind von unserer emotionalen Ausstattung her eigentlich Jäger und Sammler. Unsere soziale Gruppe ist uns wichtig. Wir möchten anerkannt werden. Wir möchten Normen erfüllen. Wir ahmen auch das Verhalten anderer nach. Und natürlich ist es so, wir ignorieren Gefahren, die wir nicht unmittelbar sehen und spüren können.
Jetzt ist es aber so, dass wir im Jahr 2021 sind und eben nicht mehr Jäger und Sammler. Also wir leben noch dazu in einer sehr komplexen, teils hochtechnischen Gesellschaft. Das heißt, wir haben da dann letztlich ja eine riesige Kluft zwischen unserer evolutionspsychologischen Ausstattung und dem 21. Jahrhundert. Welche Rolle spielt das denn?
Ja, eine ganz wichtige. Umweltbedrohungen sind eben oft unsinnlich, ja, besonders in ihren Frühstadien. Wenn der Nachbar lärmt, dann regt uns das furchtbar auf. Aber wenn Millionen Autos Feinstaub in die Luft blasen und die Politik nicht so umsteuert, wie sie sollte, wer brüllt deshalb wütend vom Balkon? Ja? Oder wenn alle es normal finden, mehrfach im Jahr in Urlaub zu reisen oder Karneval zu feiern, obwohl Intensivmediziner schon in Kameras fliehen. Da ziehen wir mit, ja. Wir wollen nicht ausscheren, das fühlt sich heikel an. Und dazu kommen natürlich diese passgenauen Konsumanreize. Wenn Werbung zu uns sagt, kauf etwas, das sichert deinen sozialen Status oder das ist sinnlich und sexy. Oder wenn Politiker, die vielleicht eher die Interessen der transformationsunwilligen Teile der Wirtschaft vertreten, wenn sie uns Angst machen vor einem Verlust von Sicherheit, da ist es so, wie wir gemacht sind, unglaublich schwer, und solchen Botschaften zu entziehen.
Zum Glück sind wir aber auch Wesen mit Vernunft und erkennen eben auch, wo die Probleme sind und wo es gut wäre, etwas anzupacken. Wenn wir das jetzt alles wissen, wie wir denn so innerlich gestrickt sind, wie können wir denn diese Brücke überwinden? Wie könnten wir das tun und das Wissen anwenden, was dafür nötig wäre?
Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich habe neulich die Nachhaltigkeitsforscherin Jessica Böhme interviewt und die hat den Forschungsstand so ganz knapp zusammengefasst. Wir verändern unser Verhalten dann, wenn wir a, sehr motiviert sind und b, wenn es relativ einfach ist. Motivation ist die Stellschraube. Die ist hoch, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Das sehen wir gerade in der Politik, nur ist es dann ein bisschen spät. Und ihre Aussage war, wer vor der Katastrophe handeln will, der muss sich natürlich auch vorher motivieren. Und hier liefert die Verhaltensökonomik auch ganz interessante Perspektiven, denn all unsere Prägungen, die lassen sich halt auch positiv nutzen. Zum Beispiel der Drang, es anderen gleich zu tun. Es gibt eine ganz interessante Studie der Uni Kassel mit dem Umweltbundesamt, die hat gezeigt, dass es uns sehr wurmt, wenn auf unserer Stromrechnung steht, dass unser Nachbar weniger Strom verbraucht als wir. Dann regeln wir runter. Oder die Medien haben hier eine wichtige Aufgabe, die wir ja auch wahrnehmen. Wenn ich fühle, vielleicht durch ein Feature, was Massentierhaltung bedeutet, oder wenn ich sehe, was auf rumänischen Intensivstationen los ist, dann möchte ich nicht mehr an dem Unheil mitwirken. Freie Menschen tun in ihren Freiräumen, was sie wollen, aber unser Wollen ist ansprechbar auch für Verantwortungsthemen.
Was mich dann abschließend wirklich interessiert, wir schauen ja jetzt oft auf das Scheitern, das war alles zu spät, das ist alles viel zu wenig. Sollten wir dann vielleicht nicht eher auf die Schritte schauen, wo sich etwas bewegt? Also quasi auf das, wie viel zu spät sind wir denn?
Ich glaube, alles, was uns motivieren kann, aktiv zu werden und zu handeln, ist gut. Und auch das ist ein Teil einer Selbstmotivation. Besser spät als nie. Das ist Selbstmotivation. Wir müssen alle gucken, was motiviert mich, und das nutzen, um uns einzubringen, unser Verhalten zu ändern und uns auch politisch einzubringen.
Die Wissenschaftsjournalistin Susanne Billig zu dem, was unter anderem die Verhaltenspsychologie über das zu spät Handeln beim Bewältigen ja nicht nur großer Krisen weiß. Und jetzt zu genau so einem Bereich, wo aktuell auch die einzelnen Schritte wichtig sind. Bei der Klimakonferenz von Glasgow gab es neben den offiziellen Verhandlungen und Beschlüssen ja eine ganze Reihe von Initiativen. Wir haben gestern schon in Wissenschaft im Brennpunkt darüber berichtet. Da knüpfen wir jetzt an und schauen auf eine Initiative aus Glasgow, bei der Deutschland auch dabei ist, nämlich für eine klimaneutrale Schifffahrt. Die riesigen Containerschiffe auf unseren Weltmeeren auch. Ein Bereich, der aktuell nach den Zahlen zwar keinen so großen Anteil an den Treibhausgasemissionen hat, aber eben einer ist mit einem besonders starken Anstieg. Was hat sich hier jetzt getan? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Martin Kammes vom Berliner Öko-Institut gesprochen, einer der Experten hier in Deutschland für das Thema Schifffahrt und Klimaschutz. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was wurde da konkret angekündigt in Glasgow? Was sieht diese neue Vereinbarung vor?
Ja, einerseits gibt es dort ein Bekenntnis, eben so zu handeln, dass die Ziele von Paris, die Temperaturziele, also eben einzuhalten und dies ganz konkret so zu machen, dass in den nächsten 10 Jahren, also bis Ende 2030, mindestens 6 Routen entwickelt werden, die eben möglichst komplett klimaneutral betrieben werden können zu dem Zeitpunkt. Ich denke, das ist ein wichtiger Schritt und der sehr konkret ist, weil auch gerade wichtig ist, in den Anfangsjahren, also jetzt unmittelbar, den technologischen Wandel einzuleiten.
Es gibt aber ja auch die Befürchtung, dass sich da jetzt Routen rausgepickt werden, die vielleicht gar nicht so wichtig sind. Also, dass man da so ein bisschen wenig befahrene Strecken klimaneutral macht und da, wo so richtig noch was in die Luft gepustet wird, einfach das nicht beachtet.
Ja, die Befürchtung kann ich verstehen. Aber wir stecken wirklich ganz am Anfang dieser Technologie und es gibt sozusagen auch einen technologischen Grund, weil ich muss natürlich auch die entsprechende Infrastruktur ausbauen und der ist dann tatsächlich routenabhängig. Also insofern kann ich nicht sozusagen jede beliebige Route von Anfang an damit ausstatten. Darüber hinaus kennt man zwar im Prinzip die Kraftstoffe, aber es sind in der Größenordnung von 3 bis 4, die möglicherweise zur Auswahl stehen. Und insofern ist es durchaus sinnvoll, sich auf einige Routen zu fokussieren, jetzt in den nächsten 10 Jahren. Natürlich muss da mehr Dynamik dann nach 2030 kommen.
Könnten Sie das vielleicht mal konkret machen? Was heißt das jetzt mit Blick auf diese riesigen Containerschiffe? Was ist da das Problem?
Die Containerschiffe fahren bisher überwiegend mit dem Rest, was aus einer Raffinerie herauskommt. Das nennt sich Heavy Fuel Oil und ist einerseits besonders dreckig im Hinblick auf Luftschadstoffe, aber induziert eben auch sehr hohe Treibhausgasemissionen. Und die einzige Option, die letztendlich dort besteht, technologisch, ist tatsächlich, diese Kraftstoffe zu ersetzen durch klimaneutrale, CO2-neutrale Kraftstoffe, die aus erneuerbaren Energien oder in erneuerbarem Strom synthetisch hergestellt werden. Da steckt man in den Anfangsschuhen und diese Technologie muss jetzt zügig weiterentwickelt werden.
Jetzt habe ich im Vorfeld überlegt, was wir wissen, viele der Ozeanriesen fahren gerade nicht unter der Flagge des Landes, wo sie eigentlich herkommen. Für Deutschland habe ich da mal nachgeschaut, dass das wohl gerade mal jedes 7. nur ist. Liegt da nicht auch ein Problem dann jetzt bei der Umsetzung, weil man dann zwar vielleicht Ziele ausgegeben hat, aber eigentlich gar nicht zuständig ist, kein Handlungsfeld hat?
Genau, das ist eins der Probleme, warum eben tatsächlich auch die Schifffahrt ein Stück weit hinterherhängt, weil die Flagge relativ schnell gewechselt werden kann. Und insofern ist auch hier wichtig, dass es sich auf Routen fokussiert, weil wenn Sie 2 Staaten oder eine Gruppe von Staaten und die Routen zwischen ihnen verständigt, eben dort aktiv zu werden, dann ist das unabhängig davon, welche Flagge dort gefahren wird. Und insofern brauchen wir hier quasi einen routenbasierten Ansatz, der ganz klare Vorschriften von den beteiligten Staaten umsetzt.
wenn wir jetzt mal auf die Güter schauen, was da hin und her geschoben wird, könnten wir jetzt ja überspitzt mal sagen, die reicheren Länder konsumieren. Sie haben ihren Reichtum in Zeiten aufgebaut, als man ja noch quasi ultimativ dreckig sein konnte und können jetzt aufgrund dieses Reichtums eben das Geld auch ausgeben und holen sich die Waren aus den Ländern, die da eben eher Nachholbedarf haben, die aber jetzt ihr Wirtschaftswachstum möglichst klimaneutral hinkriegen sollen. Ist das nicht auch ein handfestes Problem jetzt, um sowas voranzutreiben, auch hier?
Ja, die Interessen werden eben von bestimmten Ländern wie zum Beispiel Argentinien oder Brasilien eben auch in den Verhandlungen immer lautstark formuliert. Sie sind sozusagen fern von den Märkten, haben höhere Transportkosten. Und insofern kann ich die Überlegung, die Sie formuliert haben, durchaus nachvollziehen. Das Problem ist, das darf nicht dazu führen, dass Regulierungen im Seeverkehr behindert werden, sondern das muss an anderer Stelle eben zum Beispiel, indem mehr Unterstützung von Seiten der Industrieländer bei Minderungs- oder Anpassungsmaßnahmen geleistet wird. Also ich denke, man muss die Ebenen einfach auseinanderhalten.
Und abschließend, in den Bilanzen jetzt zu Glasgow, da zeigt sich auch ziemlich viel Frust. Ist das gut oder bräuchte es jetzt nicht vielmehr auch ein Verweisen auch auf den einen oder anderen Schritt, der eben passiert ist, wie hier jetzt vielleicht, und dann ein jetzt erst recht und ein Dranbleiben, eine Motivation?
Ja, beim Klima geht es ja nicht um ein bestimmtes Ziel sozusagen punktgenau zu erreichen. Es ist ja vielmehr so, dass es quasi jedes Zehntelgrad zählt und jede Zehntelgrad Minderung reduziert eben die Folgewirkung der Erderhitzung. Also insofern kann ich zwar den Frust nachvollziehen, aber er sollte meines Erachtens nicht dazu führen, aufzugeben. Und ich halte es da eher mit dem Refrain eines Songs von Tonsteine Scherben aus den frühen 70ern. Der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Also insofern, so wie Sie sagen, jetzt erst recht.
Martin Kammes vom Berliner Öko-Institut zu einem wichtigen Schritt zu einer klimaneutralen Schifffahrt. Und wer die Gesamtanalyse und Bewertung der 26. UNO-Klimakonferenz hören möchte aus Wissenschaft im Brennpunkt, die Sendung gibt es auf deutschlandfunk.de, in der Deutschlandfunk-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt Krise Nummer 2, Corona. Die Inzidenzen knacken ja gerade jeden Tag neue Höchststände. Aktuell 303 und die Zahlen sagen auch, von fast 24.000 Menschen, von denen heute eine Corona-Infektion neu gemeldet wurde, müssen rein statistisch in 7 bis 10 Tagen 240 auf eine Intensivstation. Das ist ein Grund für einen Brief, den mehr als 30 führende Mediziner und Forscher am Wochenende veröffentlicht haben, mit einem Appell an die Politik. Mir ist jetzt mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth, zugeschaltet. Volkert, worum geht es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?
Ja, aus diesem Brief ist wirklich eine tiefe Frustration herauszulesen. Die aktuelle Welle, die könnte schlimmer werden als alle bisherigen. Es gab ausreichend Warnungen. Die Handlungsoptionen, die lagen auf dem Tisch, aber es folgten eben kaum Konsequenzen. Und die Virologin Melanie Brinkmann, der Intensivmediziner Christian Karaginaides, der Immunologe Carsten Watzel und viele andere, die schreiben, es ist uns unverständlich, dass die Verantwortungsträger dieses Landes eine solche Situation zugelassen haben. Statt zu handeln, würde die Politik die Verantwortung auf die einzelnen Menschen verlagern.
Jetzt bewegt sich aber ja etwas. Am Donnerstag wird der Bundestag ja auch das Infektionsschutzgesetz anpassen. Es wird ein Treffen des Bundes und der Länder geben. Die Booster-Kampagne läuft. Auch Einschränkungen sind geplant, gerade für Ungeimpfte. Was halten denn die Medizinerinnen noch für wichtig?
Ja, also Impfung, Kontakteinschränkung, Maske, Abstand, alles, was die Ausbreitung von SARS-CoV-2 bremst, das ist ja im Grunde bekannt und wird in diesem Brief nicht nochmal aufgeschlüsselt. Es geht wirklich darum, diese Dinge auch umzusetzen und zwar langfristig, weil dieses Virus nicht so schnell verschwinden wird. Dafür bräuchte es ein Umschwenken auf eine präventive Pandemiepolitik, schreiben die Forschenden. Also handeln, bevor die Situation sich verschlechtert, nicht erst danach. Dafür wird ein professioneller Krisenstab mit Fachleuten aus Wissenschaft, Medizin und auch dem Management vorgeschlagen. Und es bräuchte vor allem auch eine Kommunikationsoffensive, die dieser Desinformation vor allem in den sozialen Medien etwas entgegensetzt, dass die Informationen also insgesamt besser bei den Menschen ankommen.
Dass die Wissenschaft ziemlich viel geliefert hat und vieles eben nicht rechtzeitig umgesetzt wurde, das ist ja inzwischen klar. Aber wie ist das denn bei diesem Punkt, die Menschen besser erreichen, eine bessere Kommunikation? Sieht das da auch so aus? Liegen da auch alle Informationen auf dem Tisch?
Ja, eigentlich schon. Das Robert-Koch-Institut ist in ständigem Austausch mit dem Bundesgesundheitsminister. Zusammen informieren sie die Öffentlichkeit. Aber das Problem ist, die Botschaft kommt nicht überall in Gesellschaft und auch im Parlament an. Wir haben ja vorhin gehört, dass leider oft die kurzfristige Perspektive überwiegt. Das Problem ist daher eher auf einer zweiten Ebene. Fakten alleine reichen nicht. Es braucht Vertrauen, es braucht persönliche Motivation. Deshalb ist die Kommunikation in der eigenen WhatsApp-Gruppe so effektiv. Gespräche in der Moschee, der Impfberater, der an jeder Tür klingelt. Wobei, wer den Staat generell ablehnt, der wird so auch nicht zu überzeugen sein. Im Brief wird gefordert, den gesellschaftlichen Konflikt zu lösen. Das wäre natürlich wünschenswert, aber hier fehlt es wirklich an konkreten Vorschlägen, und zwar von allen Seiten, von der Politik und der Wissenschaft. Da sind alle gleich hilflos.
Volkhard Wildermuth mit einer Einordnung eines offenen Briefes einer ganzen Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur aktuellen Corona-Politik. Er ist einer der wohl renommiertesten Technologieauszeichnungen Deutschlands, der Deutsche Zukunftspreis. Mittwoch wird er verliehen und drei Kandidaten gibt es. Und weil jeder Forschung an sich schon eine Art Meilenstein ist, stellen Sie jetzt schon mal vorab vor, ganz egal, wer am Ende gewinnt. Heute die Erfindung von Siemens-Forschern aus Forchheim bei Erlangen. Ein quantenzählender Computertomograph, also eine neue Röntgenapparatur, mit der sich deutlich schärfere 3D-Bilder aus dem Körperinneren aufnehmen lassen. Frank Rötelüschen stellt das vor.
Eine Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis. Für Thomas Flohr ist das nichts Neues. Diese Ehre wurde dem Siemens-Physiker schon mal zuteil im Jahr 2002.
Das war ein anderes Thema, das aber auch in das heutige Thema reinspielt.
Damals wie heute ging es um die Computertomographie, ein Röntgenverfahren, das 3D-Bilder aus dem Körperinneren aufnehmen kann. Damals hatte es Flohr mit seinem Team geschafft, das Herz mit der Methode zu durchleuchten. Nun hat er es gemeinsam mit seinen Kollegen Björn Kreisler und Stefan Ulzheimer geschafft, das Gerät grundlegend zu verbessern.
Unser neuer quantenzählender Computertomograph wird für große Patientengruppen eine viel frühere Diagnose bringen. Er wird ihnen früher Klarheit über ihre Erkrankung verschaffen und er wird ihnen zum Teil unnötige Zusatzuntersuchungen, die ja belastend sein können, ersparen.
Das Kernstück des neuen Geräts? Ein besserer Detektor zur Aufnahme der Röntgenstrahlen. Er basiert auf dem Halbleitermaterial Cadmiumtellurid. Bei herkömmlichen Geräten geschieht die Aufnahme in zwei Stufen. Zunächst wird die Röntgenstrahlung in Licht umgewandelt, dann das Licht in elektrische Signale, die der Computer anschließend weiterverarbeiten kann. Das läuft nun einfacher, ohne Umweg.
Wir haben mit unserem neuen Detektor jetzt einen einstufigen Prozess entwickelt. Bei uns werden die Röntgenstrahlen direkt in elektrische Pulse umgewandelt.
Der Vorteil? Es geht weniger verloren. Es lassen sich also mehr Röntgenquanten einfangen, quasi die Grundeinheiten der Röntgenstrahlung.
Bisher kann ein Detektor nur die Gesamtmenge der auf ihn treffenden Röntgenstrahlen messen. Wenn man das in diesem Vergleich mit der Gießkanne macht, ein bisheriger Detektor wäre ein Eimer, der könnte nur sagen, in diesen Eimer ist jetzt 3 Liter Wasser reingelaufen.
Der neue Detektor dagegen kann die einzelnen Tropfen zählen, die aus der Gießkanne kommen. Das macht das Gerät schneller und genauer, wodurch die Strahlendosis sinkt und das Röntgenbild schärfer und kontrastreicher wird. Und?
Wir erzeugen Bilder, die man gewissermaßen als Farbbilder bezeichnen könnte, während bisherige Detektoren Schwarz-Weiß-Bilder geliefert haben.
Die Folge? Treffsichere Diagnosen, etwa bei Krebserkrankungen, aber auch bei Herzbeschwerden, sagt Flohr.
Viele dieser Patienten, die haben auch bereits Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen. Und bei solchen Patienten mit Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen konnte man mit bisherigen Computertomographen nicht den Grund ihrer Herzbeschwerden feststellen, sondern die mussten eigentlich bei Herzbeschwerden direkt sich einem invasiven Herzkatheter unterziehen.
Manche dieser belastenden Katheteruntersuchungen sollte künftig dank des neuen Computertomographen überflüssig werden, meint Thomas Flohr. Nahezu 20 Jahre hat die Entwicklung gedauert, nun ist die Technik marktreif.
Die Geräte sind zugelassen in Europa als auch in den USA. Es sind bereits 25 solcher Vorseriengeräte in renommierten Kliniken in Europa und den USA installiert.
Und so hofft man bei Siemens Healthineers nicht nur auf einen Erfolg beim Deutschen Zukunftspreis, sondern auch auf satte Umsatzzahlen in den nächsten Jahren.
3 Kandidaten gibt es insgesamt für den Deutschen Zukunftspreis. Frank Rothelüschen hat das erste Team vorgestellt. Morgen geht es hier in Forschung aktuell um Team 2, nachhaltige Reifen. Und übermorgen vor der Verleihung dann um Team 3, die mRNA-Impfstoffe. Und damit Zeit für die Meldung. Heute von und mit Piotr Heller.
Durch den Klimawandel werden die Vögel des Amazonas kleiner und bekommen längere Flügel. Das haben amerikanische Biologen herausgefunden. Dafür haben sie tausende Aufzeichnungen zum Gewicht der Vögel mit Klimadaten aus den letzten 40 Jahren verglichen. Ihr Ergebnis lautet, während der Amazonas wärmer und feuchter wurde, schrumpften die Vögel. Gut die Hälfte der untersuchten Arten verlor knapp 2% ihres Gewichts. 8 von 10 Arten bildeten längere Flügel aus, berichtet das Team im Magazin Science Advances. Als Grund vermuten die Forscher, dass ein größeres Verhältnis von Körperfläche zu Gewicht das Überleben bei Hitze erleichtert. Ein israelisches Start-up plant, den ersten Speichel-Schwangerschaftstest auf den Markt zu bringen. So wie herkömmliche Schwangerschaftstests für zu Hause erkennt auch das neue System einen Anstieg des Hormons Beta-HCG, jedoch nicht im Urin, sondern im Speichel. Die Anwenderin muss dafür zunächst ein Stäbchen in den Mund nehmen und es dann in den Testbehälter stecken. Das Unternehmen teilt mit, den Test an über 300 Frauen überprüft zu haben. Es erwartet, das Produkt in Europa binnen weniger Monate auf den Markt bringen zu können. Eine automatische Affenanalyse soll helfen, das Verhalten von Schimpansen besser zu verstehen. Studien an den Tieren basieren oft darauf, dass man sie in freier Wildbahn filmt und Wissenschaftler die Aufnahmen dann sichten und analysieren. Britische Forscher wollen diesen Prozess nun beschleunigen. Sie haben ein Computerprogramm zum maschinellen Lernen mit 90 Stunden Affenaufnahmen gefüttert. Damit brachten sie dem Programm bei, automatisch zu erkennen, wenn die Tiere Nüsse knackten oder über Trommelgeräusche kommunizierten. Um das Potenzial ihres Systems zu demonstrieren, ermittelten sie, wie viel Zeit die Affen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht für diese Verhaltensweisen aufwendeten. Ihre Ergebnisse sind im Fachblatt Science Advances erschienen. Absolute Alkoholabstinenz sorgt nicht für eine kürzere Lebenserwartung. Bislang legten einige Untersuchungen nahe, dass Menschen, die moderate Mengen trinken, länger leben. Erklärungsversuche lauteten etwa, mäßiger Alkoholkonsum könnte der Herz-Kreislauf-Gesundheit förderlich sein. Eine deutsche Studie im Magazin PLOS Medicine widerspricht nun dieser Einschätzung. Sie basiert zum einen auf detaillierten Befragungen von über 4000 Erwachsenen aus den späten 90ern. Ein Forscherteam hat nun zusätzlich untersucht, wann die damaligen Studienteilnehmer starben. Die neue Analyse zeigte, dass über 90% der absolut alkoholabstinent lebenden Teilnehmer andere Risikofaktoren hatten, die ihre Lebenserwartung verkürzten. Dazu gehörten frühere Alkohol- oder Drogenabhängigkeiten oder Nikotinsucht. Diejenigen, die abstinent waren und keine derartigen Risikofaktoren aufwiesen, hatten die gleiche Sterbewahrscheinlichkeit wie Menschen mit moderatem Alkoholkonsum. Unwetter sorgen für eine Skorpionplage im Süden Ägyptens. Heftige Regenfälle und Hagel haben die Tiere am Wochenende aus ihren Verstecken in Häuser hineingetrieben, heißt es laut Behördenangaben. Mindestens 500 Menschen seien in Ägypten mit Skorpionstichen in Krankenhäuser geliefert worden. Nachdem sie mit einem Gegengift behandelt worden seien, hätten alle wieder entlassen werden können.
Sternzeit, 15. November. Leoniden-Sternschnuppen ohne Sturm. In den kommenden Nächten huschen wieder einige Sternschnuppen der Leoniden über den Himmel. Zwischen Mitternacht und der Morgendämmerung zeigen sich etwa 1 Dutzend Meteore pro Stunde. Das Maximum ist Donnerstag früh. Die Leoniden sind in den meisten Jahren nicht sehr auffällig. Allerdings sorgen sie etwa alle 33 Jahre für Aufsehen, wenn die Erde in sehr dichte Staubwolken des Ursprungskometen Temple-Tuttle gerät. Zuletzt gab es 2001 ein Himmelsspektakel, wie es schon Alexander von Humboldt 1799 von Venezuela aus verfolgt hat. Tausende von Feuerkugeln und Sternschnuppen fielen hintereinander 4 Stunden lang. Es war kein Stück am Himmel, das nicht jeden Augenblick von Feuerkugeln und Sternschnuppen gewimmelt hätte. Humboldt übertreibt nicht. Auch beim Meteorsturm vor 20 Jahren schien der ganze Himmel in Bewegung. Es fielen tausende Sternschnuppen pro Stunde. Die Feuerkugeln explodierten, die größten ließen leuchtende, breite Streifen hinter sich. Im Leonidensturm sind manche Meteore so hell wie der Vollmond, sodass in ihrem Licht Gegenstände Schatten werfen. Andere hinterlassen Rauchfahnen, die noch minutenlang in der Atmosphäre hängen. Feuerkugeln und Sternschnuppen wurden allmählich seltener. Noch eine Viertelstunde nach Sonnenaufgang konnte man mehrere an ihrem weißen Licht und dem raschen Hinfahren erkennen. Vielleicht kommt es in 13 Jahren wieder zu einem Humboldtschen Himmelsfeuerwerk. In dieser Woche gibt es aber nur ein paar Handvoll Leoniden.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten in Aus Wirtschaft und Gesellschaft mit Silke Hane die Pläne zum neuen Infektionsschutzgesetz.